Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Frau Wendt.
Herr Pfarrer, kommen Sie herein.
Ja, vielen Dank.
Setzen Sie sich doch. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Ihre beiden Kinder?
Die sind in ihrem Zimmer. Max hat darum gebeten, nicht dabei sein zu müssen, wenn sie kommen. Sie verstehen. Es ist so viel los gewesen in den letzten beiden Tagen. Es ist einfach zu viel. Dafür haben Sie sicherlich Verständnis.
Selbstverständlich. Wann will der Große wieder zur Schule gehen?
Am Morgen nach der Beerdigung. Aber Amelie lasse ich wohl noch besser eine Weile bei mir zu Hause.
Frau Wendt, denken Sie nicht, das sei ein Routinebesuch für mich.
Also eigentlich bin ich dankbar, wenn jemand kommt und mich ablenkt.
Haben Sie Freunde oder Bekannte, die Ihnen bei den Formalitäten helfen?
Ja, meine Schwester und ihr Mann, die kümmern sich um alles. Ich hätte das alleine niemals geschafft. Es ist alles vorbereitet, alles organisiert. Sie haben sogar schon die Grenze ausgesucht. Ich konnte das nicht. Jetzt müssen wir nur noch übermorgen in dieser Kapelle sitzen und hinter dem Sarg hergehen und dann zusehen, wie sie ihn in dieses Erdloch sperren und dann zuschütten. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich das durchhalte. Markus war erst 33.
Weinen Sie ruhig.
Wenn Sie schon herkommen, dann müssen Sie sich auch die Frage gefallen lassen, was Gott sich dabei gedacht hat, mir so plötzlich meinen Mann wegzunehmen. Mit 33. Das ist einfach nur grausam. Er hat unseren Kindern den Vater genommen. Was fällt ihm ein? Sagen Sie mir, wieso?
Gott weiß um Ihren Schmerz.
Dann weiß er auch, dass ich ihn hasse.
Es gibt auch für mich im Leben Dinge, die ich nicht verstehe. Und dennoch kann er...
Mein Mann hat unsere Kinder so sehr geliebt. Er war ein guter Vater, wirklich. Ich kann das nicht ersetzen.
Gott will unser Vater sein und unseren Mangel ausfüllen, wenn Sie es denn annehmen.
Soll es jetzt nur weitergehen? Gott hat nichts anderes getan, als eine Familie zerstört. Genau das können Sie ihm sagen. Sie haben sicherlich einen guten Draht zu ihm. Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass es ihn sehr kümmert, wie es uns geht.
Ich kann Ihre Verzweiflung nachempfinden. Ich weiß, dass alles andere als einfach ist für Sie. So jung. Ich wollte Sie nicht mit meinem Besuch in Unruhe versetzen. Bitte entschuldigen Sie mir. Es ist wohl besser, wenn ich wieder gehe.
Nein, bleiben Sie doch. Ich höre Ihnen zu. Geben Sie nicht so schnell auf.
Zusammenhänge zu erblicken. Das Ziel zu erkennen, auf das alles hinzuläuft. Die Bedeutung dessen zu ermessen, was manchmal als Chaos über unser Leben hereinbricht. Das sind seltene Geschenke. Ich gebe das gern zu. Das sind kostbare Momente. Heute und morgen ziehen einen fremden Faden durch das Gewebe von gestern und vorgestern. Das Ziel ist nicht zu erkennen. Ja, so ist es. Wenig geschieht, von dem wir, während es geschieht, begreifen, warum es geschieht. Im Ja zum Willen Gottes liegt eine große Kraft zum Tragen und Ertragen, ohne unter dieser Last, die er Ihnen aufbürdet, zusammenzubrechen. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie bald wieder nach vorne blicken können und auch nach oben. Gott wird Sie nicht enttäuschen. Vertrauen Sie ihm.
Finden Sie, er hat mein Vertrauen verdient? Wollen Sie wissen, wie ich mich fühle? Ich lebe und bin noch tot. Ich kann meine Arme bewegen, aber in mir ist alles völlig erstarrt. Ich rede, aber mein Kopf ist so leer, dass ich keine Worte finde. Und manchmal kann ich mir selber beim Weinen zusehen, so wie man einem anderen Menschen beim Weinen zusieht.
Haben Sie mit einem Arzt gesprochen?
Ja, mein Schwager hat mir etwas zur Beruhigung dagelassen. Entschuldigen Sie bitte. Das alles nimmt mich doch sehr mit. Ich werde schon nicht zusammenbrechen oder so. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Schon wegen der Kinder nicht. Vielleicht ist es besser, wenn Sie jetzt gehen. Ich möchte mich noch etwas hinlegen.
Selbstverständlich. Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie noch einmal reden möchten. Ich komme gern, wenn ich helfen kann. Das ist schließlich... Ja, gut. Auf Wiedersehen.
Ist er weg?
Ja, er ist wieder weg.
Ich denke, das ist euch aufgefallen, dass in diesem Stück eine Rolle sehr, 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 sehr ernst gespielt war. Und bei der anderen hat man das Gefühl, das ist ziemlich skurril, dieser Mensch. Ich fand, das wechselte immer so zwischen einem eher ergreifenden Stück und einem eher fast lustigen Stück, immer wenn der Andi dran war. Ich bin Pastor von Beruf. Und darum gehört das im Prinzip zu meinen Aufgaben, Menschen zu besuchen, die in so einer Lebenssituation sind und die zu unserer Gemeinde gehören. Zu der Kirche oder in der Kirche, in der ich bis vor 4 Jahren gearbeitet habe, da gehörten viele alte Menschen dazu. Und dadurch war es tatsächlich oft so, dass jemand starb. In dieser Kirche war ich allerdings der Jugendpastor und darum habe ich solche Besuche eigentlich, ich glaube, nur ein einziges Mal gemacht. Das war immer dann, wenn mein Kollege im Urlaub war. Und heute in der City Church ist die Altersstruktur ganz anders. Und so ist es tatsächlich in den 4 Jahren, in denen ich hier bin, noch nicht vorgekommen, dass ich eine Beerdigung zu Alten hatte. Was ich damit sagen will, ich bin vielleicht nicht so skurril, aber ich bin auch nicht so richtig gut darin, die richtigen Worte zu finden, wenn jemand oder wenn du mit einem Menschen sprichst, der jemand verloren hat und der eine Antwort darauf will, warum Dinge passieren, die Gott unmöglich so gewollt haben kann. Leicht ist sowas nicht. Und ich nehme an, es gibt gar keine richtigen Worte. Und je jünger so ein Mensch war, desto weniger Worte gibt es. Je mehr Lebenszeit er noch vor sich gehabt hätte oder je mehr Lebenspotenzial in seinem Leben eigentlich noch da war oder noch nicht gelebt war, noch keine Möglichkeit da gewesen ist, es auszuleben, desto sprachloser wirst du, wenn du dazu irgendetwas sagen sollst, was mehr ist als bla bla. Warum tut Gott nichts? So, in dieser Reihe Standby geht es ja um Gottes Geist. Also, Gottes Geist ist nichts anderes als Gott selbst, der sich anwesend macht in dieser Welt, der Menschen verändert, Situationen verändert, Kraft, eine Kraft, die erfahrbar ist, so. Der sozusagen wie Standby immer an unserer Seite ist, an der Seite derer ist, die an ihn glauben. Die Apostelgeschichte, die Texte aus der Apostelgeschichte, die wir uns angucken, die sind ja voll von solchen Krafterfahrungen sozusagen der ersten Christen. Dinge, wie ich sagen muss, wie wir sie doch irgendwie selten erleben. So, ab und an habt ihr vielleicht schon mal jemanden erzählen hören davon, wie Gott in seinem Leben eingegriffen hat. Jemand, der ganz glücklich davon erzählt, dass ihm geholfen wurde, dass ein Wunder passierte. Weiß ich nicht, dass er gesund ist oder so. Solche Erzählungen, solche Berichte nennt man im christlichen subkulturellen Jargon Zeugnis. Ich habe mal eins dabei hier vorne. Ein Zeugnis. Also, jemand bezeugt, so habe ich Gott erlebt. Subjektiv, das ist nur meine Erfahrung, aber meine Erfahrung ist es. Ich kann bezeugen, so war es. Und im Prinzip ist die Bibel eine Ansammlung von solchen Zeugnissen. Ja, also Menschen, die ihre Gotteserfahrung niederschreiben. Und solche Texte, eben gerade in der Apostelgeschichte, oder solche Berichte, wenn jemand euch das erzählt, dir das erzählt, die können sehr, sehr ermutigend sein. Wow, so handelt Gott. Und sie können extrem frustrierend sein. Wow, so handelt Gott, bei mir nicht. Wenn du nämlich genau das Gegenteil erlebst von dem, was da jemand erzählt. Und du hast auch geglaubt, du hast auch gehofft, du hast auch gebetet. Dann dann können Zeugnisse wehtun. Dann magst du vielleicht das Reden von Wundern und Gott kann alles manchmal nicht mehr hören, weil es deiner Erfahrung nicht entspricht. Und dann kannst du eigentlich fast nur denken, okay, wenn ich das ernst nehme, dann nimmt Gott mich wohl nicht ernst, dann lässt er mich irgendwie im Stich, dann bin ich vielleicht nicht ausreichend interessant, dass er sich auch mal um eine Sache mal kümmert. Also, das kann sehr schmerzhaft sein, wenn jemand vielleicht jahrelang, so wie es ja Sabine eben sagte, jemanden hat um sein Leben kämpfen sehen oder jahrelang selbst an etwas leidet, was vielleicht ein bisschen eine andere Dimension hat als Heuschnupfen. Und dann erzählt dir jemand begeistert, Gott habe ihn von seinen Nackenverspannungen geheilt. Das kann schmerzhaft sein. Also, ich wollte euch einfach mal sensibel dafür machen, sowas ist nicht nur ermutigend, das ist auch ermutigend, sonst würde ich die Bibel nicht lesen, ne? Wo Menschen von ihren Gotteserfahrungen reden. Aber es kann auch wehtun, wenn die eigene Erfahrung so anders ist. So. Und dann fragst du dich, so haben wir ja diese Predigt genannt, wo ist hier der Systemfehler? Also wo ist der Fehler in dem System, in dem Denksystem, Gott liebt mich, mir geht es schlecht, er hat die Möglichkeit mir zu helfen, dann müsste er es auch tun. So ist irgendwie das System. Wo liegt der Fehler in diesem System? Liegt der Fehler im System des Glaubens überhaupt? Also, dass es im Prinzip doch eigentlich nur bei Religion oder christlichem Glauben um geistliche Dinge geht, irgendwie innerseelisches Zeug, aber es hat null echte Auswirkung auf Leben, reales Leben. Ist da der Systemfehler? Oder liegt der Systemfehler bei Gott? Liebt Gott vielleicht doch nicht so sehr, wie man ihm es zuschreibt? Oder kann er vielleicht gar nicht so, wie er will? Oder will er nicht, weil es um mich geht? Bei anderen schon? Oder meistens kommen Menschen dann zu diesem Schluss auch noch, der Systemfehler liegt bei mir. Ich glaube nicht richtig irgendwie genug. Also enttäuschende Erfahrungen mit Gott fühlen sich an wie ein Systemfehler. Das war eigentlich nur die Einleitung zu dieser Predigt und ich werde in dieser Predigt nicht versuchen, jetzt irgendwie nochmal von der anderen Seite her irgendwie Antworten auf diese Fragen zu geben, weil ich keine guten habe. Keine, die Menschen nicht schon gegeben hätten oder die ihr schon gehört hättet. Aber ich will den Blick auf was lenken oder dieser letzte Text, den wir uns heute vornehmen, der lenkt, finde ich, den Blick auf etwas, was euch vielleicht schon eine Hilfe sein kann, mit solchen Situationen oder Ähnlichem irgendwie anders umzugehen. Vielleicht kann das eine Hilfe sein. Und es geht in diesem Text heute um eine andere Art von Zeugnis. Eine andere Art von Zeugnis, auch eine Gotteserfahrung, sogar eine sehr, sehr starke, eine sogar, die wie keine andere Erfahrung in dieser Welt Glauben bei Menschen bewirkt hat, Gott glaubhaft gemacht hat, aber es ist keine schöne Erfahrung. Keine, die du glücklich in ein Mikrofon trällern würdest, wenn du sie erlebt hättest. So. Und sie hat mit Steinen zu tun. Ich habe hier welche. Und ich dachte, ich könnte euch das mal ein bisschen anschaulich machen, indem ich bin jetzt schon gar nicht mehr ganz sicher, ob ich das tun soll, frage, ob jemand in der zweiten Reihe bereit wäre, den Stein zu fangen, wenn ich ihm locker zuwerfe. Er sieht also ungefähr so groß aus. Der Olli steht auf. Ja, schau. Es wäre ja schön, es würden noch ein paar in deiner Nähe sitzen. Okay, werf mal zurück. Oh, den kann man kaum mehr sehen. So, also das war natürlich nur Stufe 1. Ja? Nein, ich mache das jetzt nicht weiter. Vor allen Dingen wegen... Ja, aber wir ahnen schon bei diesem Steinchen, dass es irgendwie gefährlich ist, sich locker so einen Stein zuzuwerfen. Und es geht heute um jemanden, der absichtlich mit solchen Steinen beworfen wurde. Ihr kennt alle das Wort Märtyrer. Martyria bedeutet in der griechischen Sprache ursprünglich erstmal nichts anderes als Zeugnis oder Zeuge, weiß ich gar nicht. Also dieser Wortstamm jedenfalls steht für Zeugen, bezeugen, Zeugnis ablegen, vor Gericht eine Zeugenaussage machen. So, in der jungen christlichen Kirche bekam dieses Wort relativ schnell den Beigeschmack, der mit solchen Steinen zu tun hat. Ein Märtyrer war bald nicht nur ein Zeuge, sondern ein Blutzeuge. Einer, der für das, was er an das, was er glaubte oder das, was er bezeugte, sein Leben ließ. So, ich werde gleich den Bericht vom ersten christlichen Märtyrer vorlesen. So, und hier finde ich, stellt sich diese Frage nach dem Systemfehler noch zugespitzter als bei der Frage nach Leid. Also, wo schlimme Dinge passieren, weil jemand Pech hat oder weil in dieser Welt eben Leid irgendwie vorkommt, sondern hier in diesem Text ist es jetzt sogar noch so, dass Leid passiert, weil Gott ganz offensichtlich oder Gottes Geist, ja, Jesus nannte diesen Geist den Anwalt, unseren Anwalt, unseren Beistand, so. Und dieser Anwalt führt mich ganz offensichtlich in diesen Schmerz hinein, den ich nicht hätte, würde ich nicht glauben. Ich finde, da ist die Frage des Systemfehlers nochmal zugespitzter. Wenn ich Leid erlebe, nur weil ich glaube. Was ist, wenn der Glaube dir nicht nur keine tröstende Antwort gibt, sondern wenn der Glaube sogar Leid verursacht? So, letztes Mal habe ich davon gesprochen, dass es unsere Aufgabe ist, so diese Guy Fawkes Maske zu tragen. Nochmal dieses vom letzten Mal, das habe ich letztes Mal an der Wand gehabt, ne, mit dieser Frage da oben. Also mit dem Gesicht Jesu durch die Welt zu laufen. Ich habe davon gesprochen, dass genau das in dieser Welt nicht nur Begeisterung auslöst. Das Gesicht Jesu ist manchmal nicht gern gesehen in unserer Welt. Es kann Menschen auf Kollisionskurs bringen. Und das kulminiert heute sozusagen im Höhepunkt von Kollision. Und ich bin euch noch den Fortgang dieser Geschichte vom letzten Mal schuldig. Die Apostel, also die jetzt letztes Mal nicht da waren, die können jetzt gerade mal irgendwie nicht wissen, um was es geht, aber es ist kein Problem, in 3 Minuten seid ihr wieder bei der Sache. Die Apostel kommen aus dieser Gerichtsverhandlung da nochmal mit dem blauen Auge raus. Sie haben Glück, dass einer dieser Ratsmitglieder es nicht für weise hält, mit Gewalt gegen diese Christenbewegung vorzugehen, weil sie denken, hey, wenn das Ding nur eine Menschensache ist, dann geht sie eh kaputt. Ja, wenn es von Gott ist, sollten wir uns nicht dagegen auflehnen. Ein weiser Mann. Sie werden dann allerdings ausgepeitscht am Schluss noch. Und dann entlässt man sie mit dem erneuten Verbot, nicht mehr davon zu reden. Und am Ende dieses Kapitels steht dann, die Apostel gingen aus dem Rat weg und waren voller Freude, weil Gott sie für wert geachtet hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern und verkündeten die gute Nachricht von Jesus, dem versprochenen Retter. Also sie machen dann schon so weiter. Aber was ich hier betonen will, sie freuen sich darüber, dass Gott sie wert achtet, Schläge zu kriegen. Ja? Also sie nennen das nicht Systemfehler, sondern Wertschätzung Gottes. Petrus hat später geschrieben in einem Brief, ich lese euch mal 2 Auszüge davon, aus dem 1. Petrusbrief, der hier geschlagen wurde, ja. Da sagt er Leuten, habt ihr etwa Grund euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Oder wenn ihr leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Also Paulus nennt das nicht einen Systemfehler, er fühlt sich geehrt, Petrus, er fühlt sich geehrt. Sozusagen Jesus erlitt einen Märtyrertod, so wie in diesem Film, wie? Ja? So, und wenn wir jetzt angegriffen werden, weil wir sein Gesicht tragen, dann ist es uns eine Ehre. Es ist uns eine Ehre, für diesen Mann zu leiden. Krass. So, jetzt kommen wir zu dem, wie es weiterging. Ich kann das heute nicht alles vorlesen, denn das würde viel zu lang, sondern ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen und zwischendurch was vorzulesen aus Apostelgeschichte 6 und dann 7. Diese Gemeinde wächst weiter und sie waren von Anfang an sozial aktiv. Man hatte so eine Art Ernährungsprogramm für Leute, die sich selber kein Essen leisten können. Und das betraf damals vor allen Dingen Witwen. Und jetzt wird in Apostelgeschichte 6 erzählt, dass da Leute sagen, diese Verteilung von Essen geht ein bisschen ungerecht zu bei uns. Die Leute, die Witwen, die aus griechischsprachigem Hintergrund kommen, also quasi die Ausländer, werden benachteiligt denen gegenüber, die einen jüdischen Hintergrund haben. Und die Apostel treffen sich dann da irgendwie mit einer größeren Gruppe von Leuten und sagen, also Leute, wir können uns nicht darum kümmern, dass das gerechter organisiert wird, einfach weil das Ding hier zu groß ist und wir keine Zeit haben. Lasst uns 7 Leute wählen, berufen, die sollen sich darum kümmern, dass das hier besser funktioniert. Und es heißt dann da, wählt 7 Leute aus eurer Mitte, die den guten Ruf haben, die den guten Ruf haben und die den Geist, die voll des Heiligen Geistes sind, so, die mit Gott in Kontakt stehen. Werden 7 Leute gewählt und einer ist Stephanus. So, Stephanus ist sozusagen ein Sozialarbeiter der ersten Gemeinde. Jetzt lese ich ein kurzes Stück vor. In der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunenerregende Wunder. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden auf, also Synagogen, ne? Und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus der Synagoge, und jetzt wird hier ausgezählt, auf welchen Synagogen die überall kommen, das lasse ich weg. Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Darauf stifteten sie eine Anzahl Männer dazu an, dass sie überall verbreiten sollten, wir haben ihn Dinge sagen hören. Er hat Mose und Gott gelästert. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. So eine Art Verschwörung, ja, die plötzlich Leute gegen diesen einen Mann mobilisiert. In der Ratsversammlung ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen die heilige Stätte, damit ist der Tempel gemeint, und gegen das Gesetz. Wir haben selbst gehört, wie er gesagt hat, Jesus von Nazareth wird diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns durch den Auftrag Gottes gegeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Und dann fängt Stephanus an zu predigen oder zu reden. Und das ist die längste Predigt, die in der Apostelgeschichte steht. Deswegen lese ich euch auch nicht vor, sondern er fängt praktisch bei den Ahnen dieses Volkes an und spricht von Abraham und Mose und all denen und versucht so aufzuzeigen, wie Gott seine Geschichte mit diesem Volk ging und wie er immer wieder mit diesem Volk kommuniziert hat. Und das Ding, worauf er hinaus will, kommt zum Schluss. Leute, Gott hat mit diesem Volk, dessen Vertreter ihr seid, immer wieder geredet. Und das Volk ist nur in einer Sache gut, immer wieder nicht zuzuhören. Und jetzt wird es spannend, der Schluss seiner Rede. Ihr widerspenstiges Volk, am Körper seid ihr beschnitten. Aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Ständig widersetzt ihr euch dem Geist Gottes, ihr genauso wie damals eure Vorfahren. Gibt es einen einzigen Propheten, den sie nicht verfolgt haben? Sie haben die Boten Gottes umgebracht, die das Kommen des einzig Gerechten, sie ahnen schon, dass er Jesus damit meint, angekündigt hatten. Den habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch Vermittlung von Engeln sein Gesetz gegeben, aber ihr habt es nicht befolgt. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner Rechten und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief, Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Stephanus hat diese Jesusmaske auf. Und darum macht er 2 Dinge. Eine Sache, für die man geliebt wird, und eine Sache, für die man gehasst wird. Die beliebte Sache an ihm war, er leitete mit 6 anderen ein soziales Projekt unter sozial schwachen Menschen. Er war Mitarbeiter einer humanitären Hilfsorganisation. Und das wurde tatsächlich schon ein bisschen organisiert damals, ne, hab ich euch vorgelesen oder erzählt. Und die Schwachen von damals, die sozial Schwachen, das waren die Witwen, weil man, wenn man alt war, oft ohne Versorgung dastand, außer man hatte Kinder, die sich noch um einen kümmern. Genauso, wenn man alleinerziehend war. So. Dann bedeutete das schon mal, vor dem Nichts zu stehen, weil kein soziales Netz da ist. Darum kümmern sie sich um diese Leute. Dafür wurde man damals und dafür wird man heute geliebt. Mag sein, dass man auch ein bisschen ausgenutzt wird, aber auf jeden Fall wird man dafür nicht gelüncht. So, die Sache, die Stephanus macht, für die man ihn hasst, ist eine andere. Er sagt warum er tut, was er tut. Und er sagt, warum geschieht, was geschieht. Irgendwie wird er zu so einer Art Pressesprecher dieser christlichen Bewegung. Das habe ich jetzt nicht so vorgelesen. Er hat nicht nur Essen ausgeteilt, er hat auch darüber gesprochen. So. Irgendwie war er wohl so ein ziemlich intensiver Mann. Ein Mann mit Charisma vielleicht, mit Ausstrahlung. Ich glaube aber nicht mal unbedingt, dass er einer von diesen lauten Leuten gewesen ist. Ja, also einer, der polarisiert und provoziert und pointiert so. Denn er war jemand, dessen Herz der Diakonie galt. Ne? Er wurde aufgrund seines guten Rufes gewählt. Also wer weiß, vielleicht hatte Stephanus mehr Ähnlichkeit mit Mutter Teresa als mit so diesen markigen Vertretern des Christentums. Ja? Ich weiß es nicht. Also ob er nun die lauten Töne angeschlagen hat oder mehr die leisen, auf jeden Fall nimmt er keinen Blatt vor den Mund und scheut sich nicht, die Blumen wegzulassen beim Reden. Und zu sagen, was er denkt. Und Schuldige beim Namen zu nennen und das Schiefe in dieser Gesellschaft zu benennen. Also mit dem Gesicht Jesu durch die Welt laufen. Das würde für uns genau diese zwei Dinge bedeuten. Ich habe das da oben mal so zwei Punkten. Es würde für uns bedeuten, Liebe zu leben und Wahrhaftigkeit zu leben. Gelebte Liebe, das wäre das, wofür man die Kirche vielleicht mag. Jesus half gerne Leuten, wenn wir diese Maske aufhaben, diese Jesus-Maske. Ja? Jesus half gerne Leuten, und zwar zweckfrei. Einfach, weil sie Hilfe brauchten. Er half eigentlich kaum mal einem Menschen nur darum, um ihn irgendwie für seine Sache zu gewinnen. So, als Köder helfe ich dir, aber dann habe ich eigentlich was anderes für dich. So, sondern das war echte, bedingungslose Liebe, die ihn dazu animierte, zu helfen. Und das müssten wir, ich meine City Church, lernen, glaube ich. Das müsste das Gesicht der Kirche sein. Ihr habt in der letzten Zeit gemerkt, dass mir oder uns das irgendwie so wichtig ist, dass wir immer wieder diese Frage stellen, wo leben wir als Kirche praktische Hilfe? Als Einzelne tun wir das, glaube ich. Aber wo leben wir das als CC? An welcher Stelle Würzburgs, oder wo würden Würzburger sagen, Mensch, ohne die City Church wäre das und das hier nicht möglich? Und zwar die jetzt nicht an Glauben interessiert sind, sondern einfach daran, dass Menschen geholfen wird oder so. Wo wäre das? Wo engagieren wir uns praktisch humanitär? Oder wo könnten wir das noch mehr tun? Also das ist das eine. Das andere, die Kirche müsste das Gesicht Jesu tragen in Form von mutiger Wahrhaftigkeit. Jesus sprach auch ohne Umschweife davon, woher diese Hilfe kommt, die er da anbietet. Und er fand manchmal messerscharfe Worte für Leute, die Gott in ein falsches Licht setzen mit ihrer eigenen gesetzlichen Frömmigkeit. Und er riskierte sein Leben für Wahrheit. Also ihm war es wichtiger, ehrlich zu sein, als sicher zu sein. Das, fürchte ich, müssten wir auch lernen als City Church. Also handeln wie Jesus handelt, aber wenn es dann um die Frage geht, warum wir so handeln, auch reden, wie Jesus redete. Okay, ihr erinnert euch vielleicht an letzten Sonntag, wo ich gesagt habe, dass Petrus in seinem Verhör so einen Halbsatz einfließen lässt, der seine Gegner kritisiert. Es ist so dieser Satz, Gott bietet dem Volk Israel in Jesus eine Möglichkeit an, umzukehren. Also ihr seid eigentlich die umkehren müssen. So. So, Stephanus hingegen bringt es jetzt, also er schleudert es ihnen voll ins Gesicht, ne? Ihr macht es genau so, wie unser Volk das seit Jahrhunderten macht. Ihr verfolgt und tötet die, die eigentlich im Namen Gottes zu euch reden. Und so habt ihr es mit ein paar Wochen mit Jesus gemacht. Gott redet ständig mit euch, aber ihr hört nicht zu. Ja, und daraufhin fliegen dann die Steine. Sie fliegen eigentlich dann, als er auch noch sagt, er sähe Jesus an der Seite Gottes. Das ist in jüdischen Ohren sowas von Gotteslästerung. Dass solche Steine fliegen, ist keine Sache in der Vergangenheit. Im 20. Jahrhundert gab es niemals so viele Märtyrer, christliche Märtyrer, wie im 20. Jahrhundert. Nur nicht in unserem Land. Letzte Woche im Jemen, es ist irgendwie still geworden um diese Entführung und diese drei Toten. Zwei junge Frauen, sind aus Deutschland und sie heißen Anita und Rita. Und da oben ist ein Bild von ihnen. sterben an einem Ort, an dem sie humanitäre Hilfe leisten. Praktikantinnen in einem Krankenhaus. Bei der theologischen Ausbildungsstätte, bei der sie sind, in Deutschland, kann man lesen, dass sie sich der Gefährlichkeit der Gegend bewusst waren, als sie dorthin gingen. Aber dass ihr Eindruck war, dass, na, das kann man da nicht lesen, das sage ich jetzt. Aber offensichtlich hatten sie den Eindruck, dass Gott will, dass sie dort ihr Praktikum machen. Nur für ein Praktikum gehst du in den Jemen und zurück kommen zwei Leichensäcke. Ich fand dieses Bild, plötzlich war auch noch dieses Bild da online, irgendwie schockierend. Es sind auch noch so schöne Menschen, sage ich mal. Und sie lachen auch noch so. Ich weiß nicht, ob sie starben, weil sie Christen sind. Irgendwie bekennt sich ja niemand zu den Motiven oder ich habe irgendwas in den Nachrichten verpasst. Aber ich bin mir fast sicher, dass ihr Glaube diesen Hass auslöst. So, und da ist dann diese Frage wieder, wenn der Geist Gottes standby bei uns ist, warum geschehen dann solche grausamen Dinge? Und zwar sogar noch da, wo Menschen den Mut haben, sich so auf Gott zu verlassen. Eine mögliche Antwort ist vielleicht ein bisschen, oder es hilft vielleicht ein bisschen, sich das biblische Weltbild vor Augen zu führen. Oder besser das biblische Kräftebild. Welche Kräfte in dieser Welt herrschen? Das mache ich kurz jetzt. Aber die Bibel sieht im Prinzip, dass in dieser Welt drei Kräfte herrschen. Tripolar. Sie ist tripolar, diese Welt. Drei Kräfte formen in dieser Welt die Dinge, die passieren. Die erste Kraft, könnt ihr vielleicht die weiße Stecknadel nehmen oder die rote. Das ist der Mensch, natürlich. Der Mensch hat massiven Einfluss auf die Dinge, die passieren, auch im Jemen. Durch seine Hand geschehen wunderbare Dinge auf diesem Planeten und schreckliche Dinge. Das ist die eine Kraft. Das zweite ist Gott. Sein Stecknadelkopf müsste größer sein, wesentlich größer. Er ist der Schöpfer des Lebens, Erhalter des Lebens, Retter des Lebens. Ich benutze mal Begriffe, die in der Bibel gebraucht werden. Der Heiler, der Helfer, der Liebhaber der Menschen, der Ermutiger, der Ratgeber, der Tröster. Auch der Richter, der Leben bewertet und dem es nicht wurscht ist, ob man irgendwie diese Welt hier verbessert oder nicht. Also, und Gott hat Einfluss auf Menschen durch seinen Geist. Darum geht es ja in dieser Reihe überhaupt. Allerdings hat er genauso viel Einfluss auf Menschen, wie Menschen ihm zugestehen. Nicht, weil Gott nicht anders könnte, sondern weil Gott ein Liebhaber von Meinungs- und Entscheidungsfreiheit ist. So, und dann ist da der dritte Pol, der Schwarze. Die Farbe sagt schon, wofür sich diese Kraft einsetzt. Für alles, was destruktiv, schwachsinnig, lebensvernichtend ist. Und auch dieser Pol hat begrenzten Einfluss. Auch so viel, wie der Mensch ihm zugesteht. Nicht, weil er auch für Freiheit ist, sondern weil Gott ihm nicht mehr Macht gibt. So beschreibt es die Bibel. Und ich habe gedacht, sein Stecknadelkopf müsste wahrscheinlich der kleinste sein, der Schwarze. Aber er ist da. Solange wir also in einer Welt leben, die von diesen drei Kräften beeinflusst wird und in der lebensfeindliche Mächte die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, auch auf Menschen oder auf Dinge, die passieren, werden Dinge passieren, die nicht passieren dürften. Und ich glaube fast, dass das schon das ist, was man als Antwort geben kann, wenn jemand fragt, warum. So, die und ich haben allerdings die Freiheit zu entscheiden, welcher Kraft wir mehr Einfluss geben wollen in dieser Welt. Entscheiden wir uns nicht für das eine, entscheiden wir uns automatisch für diese andere. Vergrößern wir die Kraft des einen, verkleinern wir automatisch die Kraft des anderen. So, das ist jetzt nicht so gemeint, dass ich sage, je mehr Raum du Gott in deinem Leben lässt, desto weniger schlechte Dinge werden in deinem Leben passieren, ja? So wollte ich das nicht verstanden haben. Mein Eindruck ist sogar, ich sage jetzt was, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob es stimmt, aber was mein Eindruck ist. Ich habe den Eindruck, je mehr Gutes durch einen Menschen in diese Welt kommt, je mehr ein Mensch Gott Möglichkeit gibt, durch ihn Gutes zu tun, manchmal habe ich den Eindruck, desto mehr Schmerz kommt in dieses Leben. Scheint mir manchmal so. Wie wenn der andere Pol auch noch versucht, da ein bisschen reinzustören. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber denk mal an die Namen, die wirklich Großes für diese Welt geleistet und verändert haben. humanitär. Oft ist dieses, sind diese Leben, wenn man sie sich anguckt, überhaupt kein Zuckerschlecken. Manchmal ist gerade aus einer schlimmen Leiterfahrung irgendwas geworden, wo Leute dann sich eingesetzt haben für, weiß ich nicht, ja, für das, was sie selbst vielleicht erlebt haben. So, so wie bei Stephanus ungefähr. Und jetzt komme ich zum Schluss. Nein, ich komme noch nicht ganz zum Schluss, aber ich will jetzt zum Schluss ein paar Worte über das verlieren, was ja an dieser Story mit Stephanus ziemlich merkwürdig ist, geheimnisvoll so ein bisschen. Also diese merkwürdige Aura, ne? Er leuchtet, sein Gesicht leuchtet, steht da. Ja, dann sieht er da den Himmel offen, da passiert mir jetzt auch nicht jeden Tag. Und er geht ja auch, also fast stoisch oder fast mit offenen Armen dem Tod entgegen. Ne? Man hat ja nicht den Eindruck, dass ihn das überrascht, was da zum Schluss passiert. Ich weiß nicht, wie ich mir das genau vorstellen soll, was da berichtet wird. Ne? Also gerade dieses, dass sein Gesicht so leuchtet. Ich glaube nicht, dass da ein Heiligenschein über ihm schwebte, so wie das manchmal auf Bildern dargestellt wird. Und ich glaube auch nicht, dass seine Nase leuchtete wie bei Rudolf da, dem roten Rentier. Irgendwie. Ich nehme an, Menschen, die das mitbekommen haben, haben nachher versucht, in Worten zu sagen, was diesen Mann umgab. Da war eine Kraft, die ihn ausfüllt, die nicht von dieser Welt ist, und man sah es in seinen Augen. Und diese transzendente Kraft, dieses Überirdische, das ist eigentlich seit Pfingsten, seit dieser Reihe, also seit diesem Ereignis in dieser Reihe, die wir hier so durchgehen, seit Pfingsten liegt das über all diesen Texten, die wir gelesen haben. Das Licht, das an Pfingsten irgendwie auf die Jünger fällt, das leuchtet Stephanus jetzt aus den Augen. Stephanus handelt, redet und stirbt völlig ausgefüllt von Gottes Geist und dieser Kraft. Und ich habe gedacht, das könnte einem Angst machen. Aber wenn man das ein bisschen kritisch liest, könnte man sagen, boah, redet und stirbt dieser Typ hier quasi in Trance oder was? Also macht Gottes Geist Menschen willenlos, selbstvergessen und sie stolpern da so in ihren Abgrund. Was für eine Gehirnwäsche musst du durchlaufen haben, dass du plötzlich Halluzinationen hast und selbstmörderische Wege einschlägst? Man könnte das so lesen. Oder man kann was ganz anderes darin sehen. Man könnte sagen, hier hat einer derartig viel Leben entdeckt, dass ihm der Tod nicht mehr schlimm erscheint. Das Leben quillt praktisch aus ihm raus. Und die biblischen Berichte sind immer wieder voll von Menschen, die einen aufopferungsvollen Weg gehen, weil sie offensichtlich was gefunden haben, was den Tod nicht weniger schlimm macht. So, der Tod ist immer noch der Tod, aber was das bei weitem überwiegt, was du da beim Tod, beim Sterben verlierst. Und ich habe beim Lesen dieser Berichte in der Bibel nie den Eindruck, das waren lauter Leute, die waren irgendwie out of mind. Die Leute, die Jesus selbst, seine Jünger oder diese ersten Christen hier, das waren keine religiösen Fanatiker. Das waren keine gescheiterten Existenzen, die dann irgendwelchen Sektengurus auf den Leim gehen und dann irgendwann wirklich nicht mehr wissen, was real ist und was nicht. Jesus zum Beispiel, ne, wird beschrieben als Liebhaber des Lebens. Martina hat von der Hochzeit gestern Abend eben das kurz angedeutet. Ich war auch da. Heute Morgen habe ich gedacht, man sollte nach Hochzeiten eigentlich keine Gottesdienste feiern, wegen des Aufstehens. Also Jesus war 5 oder 6 Tage länger auf Hochzeiten, als ich das je ausgehalten habe. Jesus war ein Liebhaber des Lebens. Und er war der dafür sorgte, dass man da genug Wein hat. Stephanus war Sozialarbeiter. Man setzt sich nicht für diesseitige Bedürfnisse anderer Menschen ein, wenn man eigentlich in einem religiösen Wahn lebt. Also, wenn Gott wirklich der Pol in dieser Welt ist, bei dem Leben zu finden ist, und nur da ist es zu finden, wenn alles, was man an Leben in dieser Welt findet, von diesem Pol herkommt, von Gott herkommt, und wenn ein Mensch diesem Gott begegnet und Leben in ihm findet, und Jesus Christus begegnet und merkt, das ist praktisch das Leben, was von Gott auf diese Welt kam. So, wenn ein Mensch so eine Gottesbegegnung hat und das Leben entdeckt, was mehr ist als dieses Leben hier, dann kann ihm das der Tod nicht mehr nehmen. Menschen, von denen die Bibel berichtet, sind solche Leute, die so sehr das Leben finden, dass der Tod für sie den Schrecken verloren hat. Jesus hat solche Sachen selber gesagt, ne? Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Körper töten können. ich sage es mit meinen Worten, aber euch nicht das Leben nehmen können. So, also Leute, jetzt komme ich wirklich mal zum Schluss. Es ist überhaupt keine Frage, dass das hier eine Extremsituation ist, die hier beschrieben wird. Und ich wünsche keinem von euch, dass ihr jemals in so eine Lage kommt. Außer wenn euch hier in die zweite Reihe jemand locker einen Stein zuwerft. Aber und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass ihr heute Nachmittag mit sowas konfrontiert sein werdet. Dass es in eurem Glauben tatsächlich plötzlich darum geht, okay, was ist er dir wirklich wert? Aber mir hat diese Extremsituation von Stephanus hier deutlich gemacht, was Glaube im Prinzip für diese Märtyrer genauso wie für uns bedeutet. In Jesus Christus etwas zu finden, was mehr wert ist als das Leben. Oder besser, was besseres Leben ist, als nur lebendig zu sein. Und was immer noch Leben ist, selbst wenn man stirbt. Mich hat das kürzlich jemand ernsthaft gefragt. Christoph, wer aus deiner Kirche wäre bereit, für diese Sache zu sterben? Und das war nicht irgendwie ein provokanter Satz, sondern es ging in dem Gespräch darum, wie man Kirche so gestalten kann, dass sie diese Welt verändert und so weiter und so weiter. Und sagt, okay, die erste Frage ist, wie viele sind bereit zu sterben? Ich denke, hä? Etwas zu sterben, woran ich glaube, ist nochmal eine andere Geschichte, als für etwas zu leben, woran ich glaube. Ich glaube, ich habe den Satz schon mal gesagt, ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat. Jemand hat mal gesagt, nee, für etwas, wofür man nicht zu sterben bereit ist, lohnt es sich eigentlich auch nicht zu leben. So, natürlich ist das für eine abstrakte Frage für uns, bist du bereit dafür zu sterben? Ne? Die ist abstrakt, die ist noch nicht real. Das stellt mir keiner, wirklich. Aber es klärt im Prinzip, die Frage klärt im Prinzip, worum es wirklich geht, bei Glauben. Wenn es Leben gibt, für das es sich zu sterben lohnen würde, dann wäre nicht viel verloren, wenn ich sterbe. So, und das relativiert vielleicht auch solche Erfahrungen, wie in diesem Theaterstück. Wenn da einer ist, der Gott kennt, dann ist er auf der Seite des Lebens, selbst wenn der Tod seinen Körper zeichnet. Dann hat jemand, der beschissen dran ist an dieser Welt, Grund zum Lachen, wenn er das Leben gefunden hat. Wenn das jetzt nur fromme Sprüche sind, dann bringt das natürlich gar nichts. Aber wenn das Realität ist, dann ändert es alles. Okay, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, dass ich zum Schluss komme. Ich wundere mich jedes Mal, was ich auch noch sagen will. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, aber ich mache das jetzt trotzdem. Da ist dieser Saulus, ne, der da dabei steht. Ich finde, auf den müssen wir noch eingehen. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass ich euch von einem Zeugnis erzähle, was eine andere Art von Zeugnis ist, ne? Dieser Märtyrertod. Der Tod von Menschen für diese Sache war schon immer das stärkere Zeugnis als Wunderberichte. Da steht dieser junge Mann, Saulus, bei der Sache, kriegt die Steinigung mit. Er findet das auch gut, weil er Christen hasst. Aber er wird nicht umsonst da zum ersten Mal erwähnt. Ne? Der hat da keine große Rolle gespielt. Aber später eben. Und deswegen sagt man, hey, und damals bei Stephanus war er schon dabei. Saulus, es heißt später Paulus, und er hat wie kein anderer diese Lebenskraft kennengelernt und in die Welt getragen. Und er hat damals mit Stephanus, das lege ich jetzt ein bisschen da rein, ja, steht da nicht, aber ich lege das mal so da rein, er war dabei, zum ersten Mal erlebt, wie ernst es diesen Christen ist. Die sterben dafür, wenn es sein muss. Und wenn du jemanden für eine Sache sterben siehst, obwohl er nicht sterben müsste, dann hast du entweder einen armen Tropf vor dir, oder jemanden, der weiß, dass es etwas gibt, wofür es sich zu sterben lohnt. Der so ausgefüllt ist mit Leben, dass ihm der Tod keine Angst mehr macht. Vielleicht glaubst du nicht an Gott. Vielleicht ist ja gerade so eine Buskampagne jetzt die letzten Wochen gewesen. Da fahren Leute mit dem Bus durch die Gegend. Steht drauf, es gibt mit an Sicherheit Wahrscheinlichkeit grenzender, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. So missionarische Atheisten. Mir ist diese Kampagne übrigens ziemlich sympathisch. Ich will das hier nicht falsch verstanden wissen. Weil ich finde, ja, warum soll ich nicht auch das sagen, wenn ich es glaube und irgendwie zum Gespräch anregen, ja? Aber vielleicht sagst du, das ist eigentlich mein Slogan. Ich glaube eigentlich nicht an Gott. Es müsste dich aber zumindest berühren, wenn Leute für etwas sterben, was du für Unsinn hältst. Es müsste eigentlich ein Anlass sein, nachzudenken. Kann man etwas beiseite wischen, wofür Leute ihr Leben geben? Und zwar nicht religiöse Fanatiker, die zu Selbstmordattentätern werden. Da ist das schnell irgendwie als trauriger Wahn identifiziert. Aber wenn es Leute sind, die Gewaltlosigkeit leben, die sich humanitär engagieren und die dann dafür sterben. Das passiert oft, nur nicht in unserem Land. Man hat gesagt, das Blut der Märtyrer, das war der Samen der Kirche. Nichts hat so stark die Kirche vorangebracht wie das. So, jetzt komme ich zu diesem Paulus, der zum Schluss etwas geschrieben hat. Und jetzt bin ich wirklich beim Schluss. Ein Text, den, ich glaube, ich habe ihn hier abgedruckt, die brauche ich gar nicht suchen. Den haben wir schon oft vorgelesen. Aber er bringt genial auf den Punkt, was diese Lebenskraft ausmacht, die Stephanus kannte. Und später auch Paulus. Und jetzt möchte ich etwas machen, nämlich, dass ich diesen Text gleich vorlese und wir dann einen Moment still sind. Und nach dieser Stille würde ich ein Gebet sprechen, was du mitbeten kannst. Und zwar habe ich gedacht, ich mache das ja nicht oft, dass ich euch auffordere, hey, du kannst heute und du musst vielleicht irgendwann mal eine Entscheidung treffen, ob du glauben willst oder nicht. Ich mache das nicht oft irgendwie, weil ich Glauben finden auch für einen Prozess halte, wo ich mir lange Gedanken mache. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich sagen muss, okay, ey, ich will das glauben. Und ich denke, das mache ich gleich. Ich werde ein Gebet sprechen und wenn du das willst, kannst du es mitbeten. Einfach so an deinem Platz, still. Oder wenn du mutig bist, kannst du es laut mitbeten. Und ich denke, so eine Predigt über einen Märtyrer steht nicht in der Gefahr, irgendwie manipulativ zu sein. Ich habe ja jetzt heute nicht das dargestellt, was ganz toll ist am Christsein. Ne? Aber es macht ziemlich deutlich, worum es geht. Deswegen, vielleicht ist das für den einen oder anderen heute dran von euch zu sagen, weißt du was, ich fange an, diesem Gott zu glauben und ich werde ihm vertrauen. Und dann schaue ich, was passiert mit mir. Und wenn ich das gelesen habe, gleich den Text, könnt ihr habt einen Moment Stille, denkt darüber nach. Und wenn du das nachher still für dich mitbetest, dann bitte ich dich, sprich nachher mit irgendeinem Menschen darüber, den du kennst. Und von dem du weißt, er würde sich freuen, wenn ich glaube. Wenn es überhaupt keinen gibt in deinem Leben, dann kannst du auch mit mir darüber reden. Ich finde es einfach wichtig, dass du das nicht nur in deinem Kopf so machst, sondern irgendwie in die Realität holst, indem du es jemandem sagst. Und vielleicht den bittest, nochmal mit dir zu beten oder so. Ich bin dann hier vorne, ihr könnt das mit mir machen, aber ich glaube, es gibt bei vielen von euch Menschen im Leben, die euch um den Hals fallen, wenn ihr ihnen das erzählt. Und erzählt es denen. Okay, jetzt dieser Text aus Römer 8. Von diesem Mann, der dabei stand, als Stephanus gesteinigt wurde. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden? Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Es ergeht uns wirklich so, wie in den Heiligen Schriften steht. Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Okay, ich bete ein paar einfache Sätze. Ich lasse immer Pausen, dann kannst du das in Gedanken mitbeten, wenn du sagst, das will ich machen. Ich möchte Gott glauben. Vater im Himmel, ich möchte dieses Leben, was mehr wert ist als der Tod, kennenlernen. Ich möchte dieses Leben kennenlernen, was alles überwiegt, was in diesem Leben mir Schlechtes passieren kann. Und wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du gelebt hast unter uns. Ein Gott, der Mensch wurde. Und ich bete, dass du mir hilfst, das zu glauben. Und ich danke dir, dass du dein Leben losgelassen hast, damit ich lebe. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass ich irgendwann mit dir leben kann in Ewigkeit. Und ich bitte um Vergebung all der Dinge, die in meinem Leben gelaufen sind, die gegen Gott waren. Ich bitte dich, dass du mir deinen Geist gibst. So, die Verbindung zu Gott. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass mich von dieser Liebe in Ewigkeit nichts trennen kann. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.